Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, den 12. Oktober. Heute mit folgenden Themen.
Rund etwa 15-18% der Frauen, also das heißt etwa jede sechste Frau und etwa jeder 20. Mann, mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von andauernden Nachstellungen, also von Stalking, werden.
Die Zahlen sind schockierend. Der Bundesrat will nun härter vorgehen gegen StalkerInnen und deren Opfer besser schützen. Dann?
Schlussendlich muss man sagen, dass natürlich eben diese Einschüchterungstaktik der Regierung Erdogan jetzt Früchte trägt. Man muss die Leute nicht nur wegsperren, man kann auch einfach den Druck so erhöhen und hoffen, dass dann alle mundtot gemacht werden können, sich nicht mehr wagen zu sprechen. Und ich glaube, diese Tendenz ist schon erkennbar in der Türkei, ein Rückzug ins Private. Das ist die traurige Situation ein gutes Jahr nach dem gescheiterten Putschversuch.
Amnesty International ruft zu Aktionen auf für die Freilassung von MenschenrechtsaktivistInnen in der Türkei. Und?
Wenn ich sagen will, ich schreibe eine Melodie auf, dann kann ich das machen. Oder ich kann sagen, wir machen ein kleines Programm, wo diese Art von Melodie generiert, die mir vorschwebt. Und dann kann ich jetzt mal auf den Knopf drücken und das machen wir Variationen davon. Ich kann nicht herauslesen, welche mir am besten gefällt.
Was, wenn etwas Rationales wie ein Algorithmus auf höchst Emotionales wie Musik oder höchst Irrationales wie den Menschen angewendet wird? Diese Fragen ergründet die Veranstaltung Wrestling with the Algorithm. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Und nun hat Michael Spahr die aktuellen Meldungen des Tages. Du hast uns als erstes ein Update aus Katalonien.
Genau, das bin ich euch noch schuldig. Inzwischen hat nämlich die Regierung in Madrid auf das Gesprächsangebot vom katalanischen Präsidenten Carles Puigdemont reagiert, über das wir gestern berichtet haben. Der konservative Ministerpräsident von Spanien, Mariano Rajoy, hat dem katalanischen Präsidenten ein Ultimatum gestellt. Dieser solle nun bis am Montag in aller Deutlichkeit sagen, ob sich Katalonien für unabhängig erklärt oder nicht. In seiner Rede vorgestern Abend gab sich Puigdemont nämlich sehr vage. Er forderte zuerst den Dialog mit Madrid, bevor er seine Region für unabhängig erklären würde. Allerdings sei das Referendum vor 10 Tagen deutlich gewesen. Die Katalanen und Katalaninnen wollten demnach die Unabhängigkeit. Falls Katalonien diese Unabhängigkeit nun deklariert, droht Puigdemont eine Gefängnisstrafe. Madrid könnte Truppen nach Barcelona entsenden und Katalonien unter Zwangsverwaltung stellen. Laut diversen internationalen Medienberichten stärkt die EU-Kommission der spanischen Zentralregierung unter Rajoy den Rücken. Diese Worte hallen im Moment durch die sozialen Medien hier und endet dem großen Teich in den USA. Und dort, wo es Lücken gibt, dort müsst ihr euch einfach das Wörtchen «fuck» vorstellen, das wir hier auf Rabe sagen dürfen, aber eben nicht überall gesagt werden darf.
In any fan of mine, who's a supporter of his, I'm drawing in the sand a line, you're either for or against. And if you can't decide who you like more in your split, on who you should stand beside, I'll do it for you with this. You. The rest of America, stand up. We love our military and we love our country, but we hate Trump!
Entweder seid ihr für mich oder ihr seid für Trump, sagt der Rapper Eminem in einem sogenannten Diss-Rap auf den amerikanischen Präsidenten. Im Video, das bei der Bad Hip Hop Awards ausgestrahlt wurde, sagt er, Donald Trump sei ein Kamikaze, der uns in einen nuklearen Holocaust führen werde. Er ruft zum Widerstand gegen den US-Präsidenten auf. Bemerkenswert ist, der Rapper Eminem inszeniert sich gerne als Vertreter der armen, weißen Unterschicht Amerikas, also genauso wie Donald Trump. Der schnelle Twitter-Finger Donald Trump hat bis zum Redaktionsschluss dieser Sendung nicht auf die Provokation von Eminem reagiert. Den ganzen Diss von Eminem gibt selbstverständlich online bei uns unter info.rabe.ch. Laut der Gesellschaft für bedrohte Völker Deutschland durchsuchten russische Sicherheitsbehörden gestern 6 Häuser von politischen Aktivisten und Aktivistinnen auf der Krim. Dabei handelt es sich um Krim-Tataren und Krim-Tatarinnen, die der russischen Annexion der Krim kritisch gegenüberstehen. In den letzten Monaten häuften sich Berichte, wonach Russland mit aller Härte gegen die größte Minderheit auf der Krim vorgeht. Mittlerweile ist es 3,5 Jahre her, seit Russland die Halbinsel Krim besetzt, die eigentlich zur Ukraine gehört. Schon in der Sowjetunion, zu der neben Russland auch die Ukraine einst gehörte, kam es zu einem brutalen Vorgehen gegen die krimtatarische Minderheit. Ein Großteil von ihnen wurde unter dem Diktator Stalin während dem Zweiten Weltkrieg nach Zentralasien zwangsdeportiert, das heißt zwangsumgesiedelt. Zum Wetter: Hochnebel, zuweilen am Morgen noch, dann viel Sonne tagsüber und Temperaturen knapp unter 20 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Anzeigen wegen häuslicher Gewalt und Stalking sind auf dem Vormarsch. Im Vergleich zum Vorjahr haben sie 2015 um 13% zugenommen. Stalking, das ist das wiederholte Belästigen und Verfolgen einer Person. Nun will der Bundesrat Stalking-Opfer besser schützen. Justizministerin Simonetta Sommaruga informierte gestern in einer Pressekonferenz darüber. So dürfen zum Beispiel Gerichte in Zukunft anordnen, dass StalkerInnen Fußfesseln tragen müssen. Ursula Tommet ist Leiterin des Fachbereichs häusliche Gewalt beim Eidgenössischen Büro für Gleichstellung von Mann und Frau, EBG. Ich fragte sie, welche Personen in erster Linie von Stalking betroffen sind.
Grundsätzlich können von Stalking alle Personen aus allen sozialen Schichten betroffen sein. Wenn man sich aber die Forschungsliteratur und Evaluation ansieht, dann wird deutlich, dass bei den Opfern eine deutliche Mehrheit von Frauen zu finden ist. Frauen werden vorwiegend von Männern gestalkt. Bei Männern ist es etwa so, dass sie zu gleichen Teilen von Männern und Frauen gestalkt werden. In der Regel kennen sich die Tatperson und das Opfer, und bei bis zur Hälfte der Fälle handelt es sich um Ex-Partner oder Partnerinnen. Es gibt für die Schweiz noch keine repräsentative Studie zu Stalking, aber es gibt Studien aus der EU, die vergleichbar sind mit den Verhältnissen auch in der Schweiz, und dort sieht man, dass rund etwa 15-18% der Frauen, also das heißt etwa jede sechste Frau und etwa jeder 20. Mann, mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von andauernden Nachstellungen, also von Stalking, werden.
Genau diese Menschen, also Opfer von Stalking, will der Bundesrat nun besser schützen. Er hat gestern die Botschaft zur Änderung im Zivil- und Strafrecht verabschiedet. Bis anhin können Gerichte bereits Kontaktverbote aussprechen. Neu sollen aber auch elektronische Fußfesseln TäterInnen überwachen. Daneben gibt es aber auch andere Strategien, um Stalkende davon abzuhalten, Menschen nachzustellen.
Zweite wirksame Instrument, das ist die Gefährderansprache, wie man sie auch aus dem Bereich der Bekämpfung der häuslichen Gewalt kennt, also wirklich die Kontaktnahme mit den stalkenden Personen durch die Polizei oder durch andere Staatspersonen, wie zum Beispiel im Kanton Bern der Regierungsstatthalter. Dort hat sich gezeigt, dass diese frühen Kontaktnahmen mit den Stalkenden in etwa der Hälfte der Fälle dazu führen, dass Stalking bereits in einem frühen Stadium unterbunden werden kann.
Bessere Überwachung von StalkerInnen, offensives Ansprechen durch Behörden. Doch neben diesen Maßnahmen gegen das wiederholte Nachstellen von Personen soll auch die Unterstützung der Opfer gestärkt werden.
Es gibt hier Verhaltenstipps für Opfer von Stalking, die, wenn sie eingehalten werden, also wenn das Opfer sie umsetzen kann, auch sehr schnell zur Beendigung des Stalkings führen können. Also es ist dort wichtig, schnell zu reagieren, sich Hilfe zu holen, sich die richtigen Verhaltenstipps zu holen und sich auch unterstützen zu lassen bei der Umsetzung dieser Tipps. Dann geht es sicher auch um die Ausbildung von Fachpersonen, insbesondere bei der Polizei und bei der Opferhilfe, eben, dass sie adäquat intervenieren und Opfer eben auch frühzeitig adäquat beraten können. Und es geht auch darum, eben die Öffentlichkeit breit über das Phänomen zu informieren. Stalking ist keine Bagatelle. In rund ein Drittel der Stalking-Fälle gibt es Gewaltandrohungen und auch Tätlichkeiten.
Pia Altdorfer arbeitet für die Beratungsstelle Opferhilfe in Bern. Sie erklärt, was Menschen tun können, welche wiederholt belästigt und verfolgt werden.
Die betroffene Person muss ganz klar signalisieren, dass sie keinen Kontakt mehr wünscht zum Stalker. Wenn der Stalker oder auch die Stalkerin, wenn diese Kontakt aufnehmen, dann nicht reagieren auf diese Kontaktaufnahmen, seien diese persönlich oder auch telefonisch oder elektronischer Art. Das ist ganz wichtig, dass man nicht mehr reagiert. Je nachdem ist es sogar empfehlenswert, eine neue Handynummer oder eine Festnetznummer zu organisieren. Und wenn es ganz schlimm ist, auch aus den sozialen Medien wie Skype auszutreten. Dann wichtig ist auch, ein Tagebuch zu führen, damit man später einmal, wenn man zum Beispiel eine Anzeige machen will, auch aufzeigen kann, wie sich der Stalker, die Stalkerin verhalten hat. Und auch wichtig ist, Beweismittel zu sammeln, aufzubewahren, seien dies Nachrichten via SMS oder WhatsApp, E-Mail etc., dass man diese Beweismittel aufbewahrt.
Gestern hat nun also der Bundesrat den Bericht des Eidgenössischen Büros für Gleichstellung von Mann und Frau, EBG, gutgeheißen und Maßnahmen zur besseren Bekämpfung von Stalking angekündigt. Viele dieser Schritte fallen jedoch in den Kompetenzbereich der Kantone. Trotzdem sei die Botschaft des Bundesrates von großer Bedeutung, wie Ursula Tommet erklärt, Leiterin Fachbereich häusliche Gewalt vom EBG.
Dieser Bericht ist wichtig, also er beantwortet ein Postulat von Frau Nationalrätin Yvonne Ferri. Frau Ferri wollte wissen, was wirkt in der Prävention und Bekämpfung von Stalking, was wirkt im Ausland, welche Erfahrungen hat man hier gemacht, was gibt es für Modelle oder Instrumente in der Schweiz, was wirkt hier und was müsste eben in der Schweiz noch breiter Anwendung finden. In dem Sinn macht dieser Bericht des Bundesrates eben auch Sinn für die Kantone, die hier tatsächlich die wesentlichen Akteure bei der Umsetzung sind. Sie erhalten hier wirklich eine Übersicht über wirksame Maßnahmen, die es auch schon in der Schweiz gibt, die es in einzelnen Kantonen gibt und die übertragen werden können auf andere Kantone.
Sagt Ursula Tommet vom Eidgenössischen Büro für Gleichstellung von Mann und Frau. Den Link zum Bericht über Stalking gibt's auch auf unserer Webseite info.rabe.ch. Und bevor wir gleich die Situation der politischen Gefangenen in der Türkei thematisieren, hören wir Musik. Das ist Death Cab for Cutie mit I Will Possess Your Heart. Thank you.
Rabe-Info.
Sie sind seit 100 Tagen in Haft und die Aussicht auf eine baldige Freilassung schwindet. 10 MenschenrechtsaktivistInnen wurden am 5. Juli in der Nähe von Istanbul festgenommen, also gut ein Jahr nach dem gescheiterten Putsch gegen die Regierung unter Präsident Erdogan. Unter den verhafteten MenschenrechtsaktivistInnen befindet sich auch İdil Eser, die Direktorin der türkischen Sektion von Amnesty International. Sie muss ihren Geburtstag diesen Samstag wohl hinter Gittern feiern. Jetzt ruft Amnesty zu weltweiten Solidaritätsaktionen auf. Michael Spahr hat Bert Gerber von Amnesty International gefragt, wisst ihr, wie es İdil Eser im Moment geht?
Unser Generalsekretär Salih Shetty war vor kürzerem im Hochsicherheitsgefängnis Silivri bei Istanbul und konnte mit İdil Eser sprechen. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut, aber sie befindet sich doch unter schwierigen Umständen in Haft, hat kaum Zugang zu Informationen. Sie kann keine Briefe erhalten zum Beispiel. Sie kriegt nur Informationen via ihren Anwalt. Und das Treffen mit Salih Shetty war die erste Person neben ihrem Anwalt, die sie überhaupt treffen durfte in dieser dreimonatigen Haft.
Mit welcher Begründung hält der türkische Staat denn diese 10 Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen im Moment fest?
Ja, wir wissen seit ein paar Tagen, wie die Anklage lautet. Und zwar werden allen 11 Menschenrechtsaktivisten, das heißt allen 10, die vor 3 Monaten etwa festgenommen wurden, plus auch dem Präsidenten von Amnesty International in der Türkei vorgeworfen, sie hätten eine Terrororganisation oder verschiedene Terrororganisationen unterstützt. In der Anklage wird Haft bis zu 15 Jahren für dieses Verbrechen gefordert. Und was uns besonders erschreckt, ist, dass diese Anklage fehlt wirklich Hand und Fuß. Es ist ein Stück Papier voll von Mutmaßungen, Unwahrheiten. Da werden abstruse Theorien gestrickt. Und sowas würde in einem schweizerischen Gericht zum Beispiel niemals standhalten.
Es ist so, dass die Regierung unter Präsident Erdogan in den letzten Monaten oder im Lauf des letzten Jahres seit dem Putschversuch über 50.000 Menschen festgenommen hat. Es wurde gesäubert, es wurde geschaut, dass auch in den Gerichten immer mehr Leute sitzen, die ganz stark der Regierung treu sind. Es laufen jetzt seit einigen Wochen zahlreiche Prozesse. Wie sind denn die Chancen, dass die 10 Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen bald auf freien Fuß kommen?
Ja, die letzte Chance war eigentlich, dass der Richter diese Anklage nicht annimmt, weil sie eben dermaßen larsch und unseriös formuliert ist. Das ist aber leider nicht zu erwarten. Und wenn denn diese Anklage durchkommt, ist eigentlich damit zu rechnen, dass mindestens diese Menschenrechtsaktivisten noch weitere Monate bis zu einem Jahr in Haft bleiben, bis denn endlich ein Gerichtsurteil gefällt wurde. So war es zumindest bei anderen Fällen, die eben mit Terror in Verbindung gebracht werden, sei es Unterstützung einer Terrororganisation oder Mitgliedschaft. Es ist eben auch möglich, dass es dann eben bis zu 15 Jahren geht. Das ist wirklich nicht ausgeschlossen und das ist auch der Grund, weshalb wir extrem besorgt sind.
Wie geht es den restlichen Aktivisten, Aktivistinnen von Amnesty International in der Türkei, die noch auf freiem Fuß sind, eigentlich im Moment?
Also die Ländersektion von Amnesty International ist weiterhin offen. Also das Büro existiert noch, obwohl natürlich die Arbeit extrem eingeschränkt ist. Man kann sich vorstellen, wenn der Präsident und die Direktorin weggesperrt werden. Selbstverständlich, das heißt auch für nicht nur für Amnesty International, sondern eben auch für sehr viele andere NGOs ist die Arbeit in der Türkei im Moment extrem erschwert. Alle Menschen sind extrem vorsichtig geworden. Man muss aufpassen, mit wem man spricht, über was man spricht, welche Themen man überhaupt noch aufnimmt. Und schlussendlich muss man sagen, dass natürlich eben diese Einschüchterungstaktik der Regierung Erdogan jetzt Früchte trägt. Man muss die Leute nicht nur wegsperren, man kann auch einfach den Druck so erhöhen und hoffen, dass dann alle mundtot gemacht werden können, sich nicht mehr wagen zu sprechen. Und ich glaube, diese Tendenz ist schon erkennbar in der Türkei, ein Rückzug ins Private, der festzustellen ist. Ja, das ist die traurige Situation ein gutes Jahr nach dem gescheiterten Putschversuch.
Die Direktorin der türkischen Amnesty-Sektion, İdil Eser, hat jetzt Geburtstag und Amnesty International weltweit nimmt das zum Anlass, eine Aktion durchzuführen in den nächsten Tagen. Was ist denn genau geplant? Was erhoffen Sie sich von dieser Aktion?
Ja, wir machen eine breite Solidaritätsaktion in 25 Ländern, findet das statt. Wir erhoffen uns Medienaufmerksamkeit, wir erhoffen uns Aufmerksamkeit auch der Bevölkerung, der Öffentlichkeit für diese, für das Schicksal dieser Menschen. Das Problem ist natürlich, dass langsam irgendwie aus den Schlagzeilen verschwindet. Die Medien werden auch müde, darüber zu berichten. Es gibt auch Argumente, die sagen, ja, es ist eh verloren. Eben, es gibt 25.000 mehr Menschen, die ja in Haft sind. Was interessiert uns jetzt ein Einzelfall noch? Hier hoffen wir einfach auch wirklich zu sensibilisieren und indem wir İdil Eser, das Gesicht dieser Frau zeigen, auch ihre Geschichte erzählen, die Geschichte der anderen Menschenrechtsaktivisten erzählen, versuchen wir eben zu zeigen, dass es hier um Menschen geht. Das hätte auch uns betreffen können. Die sind von der Art her nicht wirklich fern von uns. Sie sind Menschen wie wir und sie wurden zu Unrecht weggesperrt wegen einer Arbeit, die sie eigentlich getan haben zum Schutz der Menschenrechte.
Soweit Beat Gerber von Amnesty International. Wer seine Solidarität mit den Gefangenen in der Türkei über soziale Medien Ausdruck verleihen will, kann dies mit dem Hashtag PartyWithIdil, also IDIL, tun.
Radio Info. Kultur.
Laut Wikipedia ist ein Algorithmus, Zitat, eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems. Um ein Problem zu lösen, soll also nach einer klar definierten Anleitung Schritt für Schritt vorgegangen werden. Somit ist ein Algorithmus etwas absolut Logisches, das nach bestimmten Gesetzen funktioniert. Musik gilt im Gegensatz dazu als Inbegriff des persönlichen, emotionalen Ausdruckes. Kann Musik also nach bestimmten Algorithmen komponiert werden und lassen sich aus dem musikalischen Umgang mit Algorithmen vielleicht auch Parallelen ziehen zu unserer Gesellschaft? Diese und andere Fragen werden heute Abend in der Aula des Bruckers verhandelt. Mit der Veranstaltung Wrestling with the Algorithm diskutieren Philosophen, Wissenschaftler und KünstlerInnen. Mit dabei sind auch Tobias Reber, Anni Rüfenacht und Veronika Klaus. Gemeinsam werden die drei mit MS-20 Mini-Synthesizern und Computern das Stück Pulse Width Modulation spielen. Oder müsste man sagen, von Algorithmen spielen lassen? Gisela Voigt hat sich in einer Skype-Sitzung Klarheit verschafft.
Hörst du uns, wenn wir alle so durch den anderen reden?
Ja, ich höre euch recht gut. Können die anderen zwei mal schnell etwas sagen?
Ciao, da ist
der
Tobias.
Hoi,
Tobias. Hallo, da ist Vero.
Hoi, Vero. Ciao. Tobias Reber, Anni Rüfenacht und Veronika Klaus fabrizieren mit ihren Computern und MS-20 Mini-Synthesizern Musik. Dabei spielen auch Algorithmen eine zentrale Rolle. Algorithmen begegnen uns im Alltag ständig. Wann immer uns Facebook und Co. einen Vorschlag macht, steckt ein Algorithmus dahinter. Also eine Funktion, welche nach bestimmten Regeln für uns scheinbar Relevantes errechnet. Für ihr eigenes musikalisches Unterfangen würden sie Algorithmen etwas freier definieren, erklärt Komponist und Medienkünstler Tobias Reber.
Wir in der Musik definieren das vielleicht ein bisschen freier. Wir haben vorhin darüber geredet und ich habe gesagt, für mich ist es vor allem eine Regel definieren, die etwas abstrahiert. Und wo man zum Beispiel eine Entscheidung abnehmen kann. Also wenn ich sagen will, ich schreibe eine Note, eine Melodie auf, dann kann ich das machen. Oder ich kann sagen, wir machen ein kleines Programm, das diese Art von Melodie generiert, die mir vorschwebt. Und dann kann ich jetzt mal auf den Knopf drücken und das macht mir Variationen davon. Ich kann dann herauslesen, welche mir am besten gefällt.
So ein programmierter Algorithmus sei ein praktisches Hilfsmittel, ergänzt die zweite im Bunde, Veronika Klaus.
So wie ich es sehe, ist es eher eine Hilfe, um die Sachen auszudrücken, die wir wollen. Dass ein Computer viel schnellere Tonfolge uns liefern kann oder dass wir einfach schlichtweg die Hände frei haben, hilft einem natürlich sehr, weil man kann so viele Parameter gleichzeitig bedienen kann. Also eine Sünde, dass man sich dann einfach auf andere Sachen kann konzentrieren kann, als dass man ständig auch noch jeden Ton muss spielen, wenn man ja weiss, in welcher Tonhöhe und welcher Geschwindigkeit die ungefähr kommen sollen. Also wir können eigentlich Sachen delegieren, wo wir froh sind, wenn wir das nicht auch noch gerade müssen selber machen, ohne dass uns das etwas von unserer künstlerischen Freiheit wegnimmt.
Das ist das eine. Also wir können zum Beispiel sagen, gewisse Sachen machen wir nicht von Hand, die macht der Computer. Dafür haben wir die Hände frei für anderes. Aber es ist natürlich wirklich auch der Gewunger, wie können wir auf musikalische Formen und Strukturen stoßen, die wir uns gar nicht hätten ausdenken können. Oder ich kann zum Beispiel eine Regel programmieren, die mir verschiedene Rhythmen generiert. Und dann kann ich sagen, ah cool, so etwas hätten wir gar nicht ausgedacht. Aber das Programm, das ich mache, spuckt mir da Rhythmen raus, die ich cool finde, die ich vielleicht noch nie gehört habe. Und durch das lerne ich dann auch wieder und mit der Zeit verändert sich meine Vorstellungswelt. Durch das verändert sich wieder das, was man als Idee zum Programmieren in Sinn kommt. Also letztendlich sind es einfach Werkzeuge, die Regeln, oder? Wo du wie kannst sagen, mir nimmt Wunder, was passiert, wenn ich die und die Regeln in Gang setze, ein bisschen wie so eine Tangeli-Maschine, oder? Und dann stüpfst du irgendwo und dann fängt sich das ganze Zeug an zu bewegen und dann sagst du, aha, so sieht es dann aus.
Wir haben einerseits eine Partitur auf Papier, wo wir folgen und wo wir auch Töne spielen, die wir uns haben aufgeschrieben, selber auf der Tastatur. Und das andere sind eben Töne, die vom Computer gespielt werden, die wir einfach nur noch wie modulieren, also die Klangfarbe vom Ton verändern. Der Zeitpunkt vom Ton wird aber vom Computer festgelegt und auch die Tonhöhe.
Im Stück «Pulse with Modulation» trifft also Vorprogrammiertes auf spontane Eingriffe. Es sei ein stetiger Wechsel zwischen Mensch und Computer, erklärt die Dritte im Bunde, Anni Rüfenacht.
Es ist sehr viel vorgegeben nach der Partitur von Tobias. Und also ablaufmässig ist viel für uns festgelegt. Es gibt aber immer wieder Wechsel zwischen Musiker und Computer, wo wir nicht mehr gross eingreifen können, wo wir quasi wie müssen hören, ah, jetzt passiert das, jetzt greifen wir mit diesem Parameter in die Komposition ein bisschen freier ein, weil wir in diesem Part drin sind, wo der Computer uns generiert. Und dann springt das wieder zurück in eine Ebene, in diesem Ablauf, wo wir wissen, wir haben so und so viel Zeit, die und die Parameter zu bedienen. Also es springt so stets hin und her und wechselt.
Musik wird gemeinhin ja als Ausdruck von Emotionalität interpretiert. Emotionalität ist kaum mit Ratio erklärbar. Ein Algorithmus auf der anderen Seite folgt strikt rationalen Regeln. Die beiden seien deswegen aber nicht unvereinbar, sagt Anni Rüfenacht. Schließlich könne ein Algorithmus auch als Hilfsmittel eingesetzt werden, um die eigene künstlerische Intention genauer auszuloten.
Du kannst dir wieder Fokus so neu lenken, auf was es eigentlich für dich in der Musik ja primär auch geht. Es soll ja musikalisch bleiben und gleichzeitig interessiert dich auch ein Werkzeug oder eben so einen Algorithmus, der dich auch spannend dünkt oder ein Gefilde öffnet, wo dir vielleicht unbekannt ist und dann dort wirklich auch kannst auf die Musikalität greifen. Ich finde so die Kombination eigentlich schon sehr, sehr spannend.
Die Veranstaltung Wrestling with the Algorithm wurde von IGNM Bern initiiert, also der Internationalen Gesellschaft für zeitgenössische Musik. Sie findet heute Abend in der Aula des Proggers statt. Alle Infos gibt's wie immer auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, den 12. Oktober. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir mit der Gewerkschaft UNIA über parlamentarische Vorstöße zur Lockerung der Arbeitszeiterfassung. Beigetragen zum heutigen Info haben Michael Spahr und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci, habt ihr zugelassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.